Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Die Deutschen lieben das Reiten. Der typische Reiter ist laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos vorwiegend weiblich, im Durchschnitt 38 Jahre alt, gut ausgebildet und zumeist voll- oder zumindest teilberufstätig. Mein heutiger Gast war international erfolgreich im Leistungssport, nervenstark im Wettkampf, er ist erfahren als Trainer und Coach und ehemaliger deutscher Meister der professionellen Dressurreiter. Herzlich willkommen, Hubertus Graf Zettwitz.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, lieber Hubertus, vielen Dank, dass du hier bist. Du warst viele Jahre als internationaler Reiter auf Grand Prix-Niveau erfolgreich. Du hast mit vielen Namen der deutschen Dressur wie Klaus Balkenhol zusammengearbeitet und giltst auch als Verfechter einer pferdegerechten Ausbildung. Deine Anfänge lagen aber woanders.
Genau. Wir waren eine große Familie mit 27 Enkelkindern, sprich sehr vielen Vettern und Cousinen. Und alle waren besonders gut in irgendwelchen Sportarten. Nur ich war irgendwie etwas abgehängt auf dem Gebiet. So kam ich dann im Alter von 10, 11 Jahren auf die Idee, mit der Reiterei anzufangen und war mir schon relativ sicher, dass ich da gut sein werden wollte.
Und du warst in der Schule auch nicht unbedingt der Sportlichste?
Überhaupt nicht.
Das heißt, eigentlich hättest du auch etwas anderes machen können, nicht unbedingt etwas, was mit Sport zu tun hat, aber du hast schon sehr früh festgestellt, das ist das, was ich auch später mal lernen möchte.
Zuerst mal war ich wahnsinnig ehrgeizig auf dem Gebiet und das ist eigentlich bis heute so geblieben.
Aber das sind ja die Kinder, also heutzutage ist ja ein typisches Durchschnittskind nicht unbedingt ehrgeizig in der Schule unterwegs, oder?
Richtig, aber das hat mich das Reiten und der Umgang mit dem Pferd auch gelehrt.
Und dann gab es das Jahr 1991, du hast dann irgendwann mal Herbert Rehbein getroffen auf dem Grünwoldhof.
Genau, bei Hamburg.
Und das waren deine ersten Kontakte zur Reitsportwelt?
Das kann man wohl so sagen, denn damals war der Grünwoldhof der bekannteste und erfolgreichste Dressurstall der Welt. Und ich hatte dann die Ehre, da ein Ferienpraktikum zu machen und schon Unterricht von Herbert Rehbein zu bekommen, was natürlich wahnsinnig einen Sprung nach vorne bedeutet hat.
Bekommt man da Einzelunterricht oder ist man dann in so einer Gruppe?
Na, ich ging da so ein bisschen unter, aber alleine da sein zu dürfen, war schon die Ehre an sich.
Man hatte auch riesen Respekt wahrscheinlich vor jemanden wie Herbert Rehbein.
Na, absolut. Also damals trainierte jeder für die Olympiade in diesem Stall. Und ich als kleiner Junge da zwischendrin, das war schon wirklich ein fantastisches Erlebnis.
Wie oft warst du dort? Einmal in der Woche oder?
Ja, ich war da die ganzen Sommerferien und das eben als Ferienpraktikum.
Okay.
Und das war wirklich wahnsinnig prägend.
Das heißt, nach den Ferien bist du dann nicht mehr dort gewesen? Das war nur eine...
Immer wieder mal, genau. Und okay. Zu Hause habe ich dann meine Hausaufgaben gemacht.
Und jetzt muss ich mal kurz zwischendurch auf deinen Namen kommen. Zettwitz ist ja auch der Name eines fränkischen und böhmischen Adelsgeschlechts, soviel ich weiß. Deine Vorfahren waren Nonnen, sie waren Staatsminister am Kurpfälzischen Hof in Mannheim oder erster österreichischer Botschafter in Äthiopien. Da lag die berufliche Latte doch hoch, oder?
Ja, irgendwie schon. Natürlich nicht auf den Gebieten, aber ich wusste schon, dass ich irgendwie ganz erfolgreich werden wollte.
Das stand also sehr früh bei dir fest?
Ja.
Gab es da Druck innerhalb der Familie oder war das wirklich aus freien Stücken?
Absolut überhaupt gar kein Druck. Also der Ehrgeiz kam alleine von mir und ich glaube, meine Eltern hätten es schön gefunden, wenn ich mich mehr auf die Schule oder Studium konzentriert hätte als auf die Reiterei.
Beides ist schwierig.
War damals schon schwierig, weil ich schon international dann geritten bin.
Wie alt warst du damals?
Ich habe angefangen, international zu reiten, glaube ich mit 22 oder sowas.
Okay. Ja, aber das war, also wir reden jetzt mal kurz über das Jahr 1996, da bist du nämlich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr nach Warndorf gekommen, dort aufgenommen worden, NRW, und hast dort mit dem Training begonnen.
Genau. Das war ebenfalls eine wahnsinnig prägende Zeit. Erstens natürlich mit meinen ganzen Mitsoldaten, die auch auf ihrem sportlichen Weg waren. Und 96 Atlanta-Vorbereitung für die Olympiade mit allen möglichen Sportarten, Schwimmen, Wasserball und ich weiß nicht was noch alles, Leichtathletik, die alle da stationiert waren. Das war fantastisch, denen in ihrem Qualifikationsweg und in den Teamdynamiken bis hin zur Olympiade, die zu beobachten, und hat mir auch wahnsinnig als Leistungssportler später Erfahrungen gegeben.
Wie wird man dort aufgenommen als Graf? Ist da der Umgang anderer oder ist das eine völlige Normalität?
Also, die Leistung entscheidet. Der Name ist höchstens vielleicht mal ein Lacher wert, aber mehr nicht.
Zu Beginn, und dann spricht man nie mehr darüber.
Genau.
Gut, und da warst du dann, also 1996, ein Jahr später, 1997, startete deine Lehre bei Paul Beck. Das war ein beliebter Dressurausbilder, deutscher Meister, der Berufsreiter. Wie war die Zusammenarbeit mit Paul Beck? Wer ist das für uns, die mit Reitsport nicht täglich zu tun haben?
Ach, in erster Linie war es erstmal der Vater eines Mitsoldaten. Und ich bin mit da nach Mönchengladbach in diesen Ausbildungsstall von Paul Beck gekommen. Und als allererstes Mal war es extrem unspektakulär, denn alle Rosinen, die ich mir überlegt hatte in irgendwelchen großen Dressurstellen, wurden da ganz schnell zur Realität. Es war eine kleine Halle, es war ganz normales, strammes, ordentliches, strukturiertes Arbeiten und die Füße wirklich sehr auf dem Boden. Und das war für mich wahnsinnig gut.
Das ist ja auch in anderen Berufen so. Ich habe selbst mal im Theater gearbeitet, da stellt man sich das auch immer sehr glamourös vor, ist es ja auch. Aber es gibt eben auch einen Backstage-Bereich, die Bühnen und die Bereiche dahinter, da sieht es dann oft anders aus.
Genau so war das damals auch.
Und 3 Jahre später, 2000, wurdest du rheinland-pfälzischer Vizemeister der, Achtung, Senioren. Du warst damals 24
sehr
Jahre jung.
Ja, sehr Senior.
Entschuldige bitte, mit 24 Senior, ist etwas jung, oder, für diese Bezeichnung?
Das ist aber das Reglement in Deutschland oder auch international, dass ab 21 der Reiter als Senior gilt. Heutzutage ist da noch eine Zwischenstufe eingefügt worden. Das gab es damals nicht, die U25, die ich dann auch gewonnen habe. Mhm. Aber damals geht man dann gleich von den sogenannten jungen Reitern, 18 bis 21, dann gleich in die Senioren ab 22.
Aber viele fangen mit 21 erst an zu studieren und noch nicht mal gearbeitet und so weiter. Ist ja auch völlig okay, aber da ist man ja noch lange nicht im Seniorenalter. Das ist ein bisschen anders bei euch. Ich bin da drüber gestolpert, musste ein bisschen schmunzeln. Wie kostenintensiv ist eigentlich das Halten eines Pferdes?
Natürlich ist es kein Sport, kein Tennisschläger oder kein Ball, den man ganz easy finanzieren kann. Aber ich bin eigentlich so das Beispiel, dass man über Vereinssport bis zu einem relativ hohen Leistungsstand kommen kann. Und ich habe ganz normal angefangen, einmal in der Woche Reitstunde mit einer 10er-Karte, mehr ohne eigenes Pferd und so weiter. Mhm. Also es ging bei uns gar nicht so zu, dass ich mit Geld zugeschmissen wurde oder sonst irgendwas. Mein Vater Beamter, meine Mutter Hausfrau und Mutter in der Familie. Da war das nicht ein Aufwachsen mit einem goldenen Löffel.
Ja, ist dir auch wichtig zu betonen, glaube ich, dass Reitsport eben kein Elitesport ist.
Genau, das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ich wünschte eigentlich, dass die heutige Jugend sich mehr wieder dem Pferd zuwendet und das Pferd in der Gesellschaft verankert. Weil es gibt wahnsinnig viele, wie ich das immer nenne, Offline-Abilities, wie Leadership-Skills und Empathie und verschiedene andere Eigenschaften noch, die wahnsinnig wichtig für unsere Zukunft der Gesellschaft sind.
Darüber sprechen wir gleich noch auch im Detail. Der Preis eines Pferdes hängt ja auch oft von der Rasse ab, von seinem Alter, vom Stammbaum. Da spielt aber auch der Gesundheitszustand eine große Rolle.
Das ist richtig.
So, und jedes Pferd ist individuell natürlich zu betrachten, aber wie wichtig ist denn die Gesundheit eines Pferdes? Natürlich oberstes Gut, aber wie sehr achtest du darauf, dass es deinem Gegenüber oder damals deinem Gegenüber gut geht?
Also das ist natürlich absolut einer der zentralen Faktoren in dem Sinne, dass wir schon alleine von offizieller Stelle wahnsinnig engmaschig kontrolliert werden und jedes Pferd, was nicht wirklich 100%, wie wir das nennen, fit to compete ist, darf natürlich nicht auf offiziellen Turnieren teilnehmen. Mhm. Und das ist auch wahnsinnig gut so. Aber man darf nicht vergessen, dass ohne Pferd ist der Reiter nur ein Mensch, der auf dem Boden steht. Wir brauchen den Partner Pferd sehr gesund und topfit auf unserer Seite, sonst haben wir in dem Sport keine Chance.
Ja, da geht es nicht nur um Gesundheit, es geht ja auch um Geld. Schätzungsweise kommen in einem Pferdeleben Kosten von, man sagt immer, zwischen 50 und 100.000 Euro auf den Besitzer zu. Dazu noch 10 bis 15 Kilogramm Heu, glaube ich, am Tag. Also da ist schon einiges zu beachten. Du wurdest 2002 in den deutschen B-Dressurkader aufgenommen, hast hier unter anderem mit Klaus Balkenhol trainiert. Wie groß ist der Leistungsdruck im Reitsport?
Naja, also um im B-Kader aufgenommen zu werden, musst du erstmal einen Weg hinter dich bringen. Dementsprechend bis dahin musst du schon angefangen haben, zumindest mal umzugehen mit dem Leistungsdruck. Aber natürlich wird er nicht minder oder weniger. Und heutzutage haben wir sehr gute Unterstützung von Sportpsychologen und Coaches im Bereich des Leistungssports. Damals war das noch relativ ein Thema, was gar nicht so wahnsinnig viel beachtet wurde. Allerdings, lustiger Seiteneinschub war, dass ich als kleiner Junge das allererste Buch über mentale Fitness im Reitsport zufällig auf einer Reise durch Amerika gefunden habe. Mhm. Und dieses That Winning Feeling habe ich mit nach Hause genommen. So hieß das damals, das Buch.
Ja.
Und auswendig gelernt. Dementsprechend war ich schon ganz gut vorbereitet.
Also du hast das schon in sehr frühen Jahren verinnerlicht.
So ist es.
Aber der Leistungsdruck im Reitsport beginnt ja nicht erst auf dem Turnier. Pferde müssen immer mehr leisten, wie auch Menschen. Sie werden oft leider eben auch als Sportgerät angesehen, also ein Lebewesen mit Gefühlen, naja, wird nicht von jedem so gesehen, oder? Wie stehst du dazu?
Das ist richtig, aber Gott sei Dank geht der Sport in die Richtung, dass wir das sehr, sehr beachten, denn wir sind auf die Partnerschaft angewiesen und diese Partnerschaft ist eine Begegnung auf Augenhöhe und es gibt, glaube ich, keine Zeit im Vergleich zur heutigen, wo wir so viel Augenmerk auf diesen Aspekt legen. Da bin ich sehr froh drum.
Dein Trainer Klaus Balkenhol, der holte viele Titel, Medaillen mit Goldstern, einem Westfalen-Fuchswallach, also einer Pferderasse aus der Warmblutzucht. Goldstern war ein Polizeipferd, das neben seiner Ausbildung auch bei Karnevalsumzügen und Fußballspielen zum Einsatz kam. Wie herausfordernd ist es, so ein Temperament eines Sportpferdes richtig einzuschätzen?
Das ist wahnsinnig wichtig, denn jedes Pferd, so wie jeder Mensch, hat seinen eigenen Charakter. Aber wie schön ist diese Story dieser beiden Individuen? Erst vom Polizeipferd, dann eben in den olympischen Ring zu reiten, beziehungsweise da auch erfolgreich zu sein. Das finde ich wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Story.
Es gibt ein sehr schönes Zitat. Reiter sein heißt Selbstzucht üben und Achtung vor der Kreatur haben. Du hast dieses Zitat zur Konfirmation von einem reitenden Großonkel bekommen, oder?
Genau so ist es.
Und der Westfale, also ich glaube Goldstern war ja damals ein Westfale, gilt als verhältnismäßig ruhiges Sportpferd, auch als Freizeitpferd geeignet. Da geht es um Lernbereitschaft. Wie viel Lernbereitschaft ist nötig, um erfolgreich zu sein in diesem Sport, auch für das Pferd?
Wahnsinnig viel. Neugierde und intrinsische Motivation, diesen Sport auszuüben, ist absolut der zentrale Faktor. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Montessori-Schule, wo die Kinder genau auf ihrem Level abgeholt werden, genauso individuell und auf eben diese eigendynamische Motivation sind wir sowohl angewiesen, aber wollen das auch fördern, sodass das Pferd wirklich Spaß an seiner Arbeit hat. Denn wenn du eines Tages auf der Olympiade ins Viereck einreitest und dieses Pferd möchte diese Leistung nicht für dich erbringen, dann wird es das auch nicht tun.
Das ist wie im echten Leben, Match bei Tinder. Wenn das nicht funktioniert, dann hast du schlechte Karten.
Kannst du machen, was du willst.
Und das kommt auch vor, oder? Dass der Reiter nicht zum Pferd oder umgekehrt passt.
Absolut.
Wir wechseln mal kurz nach Stuttgart. Da gibt es nämlich die allen bekannte Hans-Martin-Schleyer-Halle und da hängt eine Plakette von dir. Wie kam es denn dazu?
So ist es. Ich habe damals die erste Edition der, wir nannten das damals Piaf Förderpreis Edition gewonnen. Heute ist das eben, wie gesagt, dieser U25 Preis, der mittlerweile international ausgeschrieben ist. Damals gab es das nur in Deutschland. Da waren wir mal wieder Vorreiter in der Reiterei, um den sozusagen jungen Reitern bis 21 den Eintritt in das Seniorenlager zu erleichtern.
Mhm. Die Konkurrenz schläft da nicht. Wie viel Zeit hast du investiert?
Oh, ich habe damals schon wirklich sehr, sehr viele Pferde am Tag geritten. Wenn man sich überlegt, dass jedes Pferd ungefähr mit Aufwärmen und Cooling-Down-Phase eine Dreiviertelstunde gearbeitet wird. Ich habe damals schon so 8 bis 10 Pferde am Tag geritten.
Mhm. Was hast du aus den Anfängen als Reiter gelernt, mitgenommen?
Naja, also dieser Satz, Reiter sein heißt Selbstzucht üben und Achtung vor der Kreatur haben, wurde mehr und mehr über die Jahre zum goldenen Satz für mich. Denn eben dieses auf Augenhöhe sich begegnen ist, wie gesagt, absolut zentral. Aber auch in die positive Konditionierung zu kommen, beziehungsweise nicht jeden Fehler des anderen, des Gegenübers zu hart zu beurteilen, sondern einfach anzunehmen und zu sagen, okay, dann machen wir das nochmal. Oder lieber sich deutlicher auszudrücken, was genau das ist, was wir erreichen wollen. Das ist eigentlich eine der sehr, sehr positiven Messages, die ich von den Pferden gelernt habe.
Und dabei ist es auch wichtig, dass das Pferd nie Angst vor einer Lektion bekommt.
Absolut.
Wenn die Balance im Reiter emotional nicht stimmt, auch da gibt es ein Zitat, überfordert er automatisch das Pferd. Wie viel Therapeut ist man?
Naja, also ehrlicherweise finde ich immer, dass das Pferd mehr Therapeut und Spiegel des Reiters ist als umgekehrt. Aber natürlich sind wir die logisch denkende Komponente an Bord und dementsprechend können wir auch dem Pferd vertrauen und geben und das stückchenweise an Situationen und an neue Level von Arbeit oder Ausbildungsstand gewöhnen.
Das ist beim Arbeiten wahrscheinlich auch wichtig, dass auch die Seele des Pferdes mitarbeiten muss.
Es muss genauso mitwachsen. Genauso mitwachsen wie die Sportlichkeit des Pferdes muss die Seele mitwachsen.
Ja. 2003 war es dann soweit, du wurdest deutscher Meister der Berufsreiter. Was sollte ich denn mitbringen? Vielleicht nicht ich persönlich, dafür ist es schon viel zu spät. Ich bin ja schon Senior. Aber was sollte jemand mitbringen, um Berufsreiter zu werden? Und wie alt sollte er sein, um da ja so seine ersten Erfolge zu feiern?
Also eine ganze Menge Passion. Und zwar nicht nur für die Erfolge, sondern einfach wirklich für die Tätigkeit. Wahnsinnig viel Pferdeliebe, Tierliebe und ein strukturiertes Arbeiten, es zu lieben, in der Natur zu arbeiten. Das ist kein einfacher Beruf. Das ist vor allen Dingen auch gar kein Beruf für irgendwelche Leute, die meinen, ach, ich habe schon mal ein bisschen was mit Pferden gemacht, jetzt kann ich das beruflich machen. Das ist einfach eine ganz, ganz andere Welt.
Mhm. Und es ist auch ein Schulabschluss notwendig und eine 3-jährige Ausbildung in einem anerkannten Lehrbetrieb.
Genau.
Zum Pferdewirt.
Genau.
So, den sollte man auch mit Erfolg bestehen im besten Falle. Es gibt den Deutschen Reiter- und Fahrerverband, BBR, und der zählt 4.500 Mitglieder als auszubildende Pferdewirte oder Pferdewirtschaftsmeister. Richtig reich wirst du da aber auch nicht, oder? Es gibt keine verbindlichen Tarifverträge. Schlägt Leidenschaft da den großen Verdienst?
Umso wichtiger ist die Passion.
Ja, ich habe mich mal ein bisschen erkundigt. Also der Mindestlohn beträgt seit Oktober 2022 als Berufsreiter 12 Euro. In der Stunde also 2.079,96 € im Monat bei einer 40-Stunden-Woche. Wow.
Liegen wir da über oder unter einer Raumpflegerin?
Ja, auch darüber kann man sprechen. Ja. Also jeder hat ein gutes, ein vernünftiges, ein faires Gehalt verdient. Aber wie du schon gesagt hast, man muss eben auch viel Leidenschaft mitbringen, sonst könnte man sich auch für einen anderen Job entscheiden, oder?
Absolut, das tut man dann auch besser. Denn wenn man auf das Geld schaut, wird man da nicht glücklich.
Ja, du trafst während deiner sportlichen Karriere auch auf den Doktor, so wurde er genannt, überall, nämlich auf den Reitmeister Dr. Uwe Schulten-Baumer. Den kennen jetzt viele vielleicht nicht, aber er ist im hohen Alter gestorben mit 88 Jahren, Oktober 2014. Du warst für ihn als Bereiter im Stall tätig. Was macht denn ein Bereiter?
Also erstmal vorweg, der Doktor ist der Mann mit den meisten Medaillen auf der Erde.
Mhm.
Und ich glaube, diesen Status wird ihm auch keiner mehr nehmen. Denn seine Nummer-1-Schülerin Isabel Wert kassiert jedes Jahr weiterhin Medaillen für ihn oder gewinnt sie. Und er hat Olympiasieger wie Nicole Uphoff und Margit Otte-Krepper und Pia Laus und noch viele, viele andere im internationalen Sport gefördert. Seine Stieftochter Ellen Schulten-Barmer ebenso, auch bis internationale Championate.
Eine Legende.
Eine absolute Legende und für mich ein absoluter Wendepunkt in meiner Karriere, aus dem Grund, weil er eine komplett andere Art der Arbeit mit dem Pferd nochmal da hineingebracht hat. Also der Aspekt der Motivation des Pferdes war für ihn eben noch viel, viel wichtiger. Und das war auch der Grund, weshalb er erstens so erfolgreich und zweitens relativ jung die Pferde in diesen Sport bekommen hat.
Und dann trägt man irgendwann auch Stolz in sich, wenn man in einem Stall steht und für so eine Legende arbeiten darf?
Absolut. Also wenn damals der Doktor einen anrief und in dem Fall mich abwarb, da kann man eigentlich nicht ablehnen. Das war nicht möglich. Aber es war auch, das war wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Es gab keinen Tag frei. Wir haben auch dort 8 bis 10 Pferde am Tag geritten. Und der Anspruch an den Reiter, nicht an das Pferd, aber an den Reiter, war wahnsinnig hoch. Er hatte immer einen Spruch. Und er sagte also, ich kümmere mich hier um Pferde, nicht um Reiter. Du musst schon wissen, wie man was arbeitet, damit ich dir helfen kann, das noch besser zu machen mit dem Pferd. Ja. Aber mein Pferd muss nicht wegen dir noch unnötige Runden gehen.
Mhm. Du warst für die Betreuung, für die Pflege und das Training zuständig.
Genau.
Mhm. So, jetzt hast du nach deiner sportlichen Karriere aber nicht Schluss gemacht, sondern auch da eine psychologische Ausbildung abgeschlossen in einem Institut für angewandte Sozialpsychologie in Düsseldorf. Was darf ich darunter verstehen?
Auch das war nochmal so ein Wendepunkt in meiner Karriere und irgendwie immer wiederkehrender Faktor. Also wenn man eben dieses, als kleiner Junge, dieses Buch über Sportpsychologie bedenkt und dann eben den Leistungssport und dann eben Schulten-Barmer mit der intrinsischen Motivation des Pferdes. Also der Faktor Psychologie hat mich immer wahnsinnig fasziniert und ich wollte einfach mehr darüber, über Persönlichkeitsstrukturen und Coaching und so weiter erfahren und habe dementsprechend diese Ausbildung da gemacht, was wirklich heutzutage sich als wahnsinnig toll rausgestellt hat.
In einem Interview sagtest du einmal, ich respektiere Grenzen, aber ich helfe auch, sie zu überwinden. Wie oft musst du deine Grenzen überwinden?
Oh, oft im täglichen Tag. Aber auch das ist ja, bringt das Leben mit sich und genau so soll es sein.
Du hilfst aber deine Gegenüber auch dabei, als authentische Führungspersönlichkeit zu wachsen.
Genau.
Was ist denn eine authentische Führungspersönlichkeit? Was sollte sie vielleicht nicht mitbringen?
Naja, also über Ehrgeiz und mehr Anspruch an den anderen als an sich selber sind schon mal zwei Faktoren, die wirklich rausfallen. Und die menschliche Fehlerhaftigkeit anzuerkennen und auch da trotzdem motiviert weiterarbeiten zu können mit dem Gegenüber, das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte daran.
Und du schreibst gerade ein Buch, das erscheint im Herbst 2024.
Ich schreibe es nicht alleine. Gott sei Dank schreibe ich das mit jemandem zusammen und sie ist diejenige, die das ganze Projekt auch wirklich schön nach vorne bringt. Aber das sind meine Erkenntnisse der vielen Jahre in diesem Beruf, die wir so ein bisschen zusammengeschmolzen haben. Und wir beschreiben das wirklich viele Jahrtausende alte Verhältnis zwischen Pferd und Reiter auf diesem Globus und in der zentralen Rolle in der Gesellschaft. Und übersetzen das die Sprache des Pferdes, so dass wir das Pferd besser verstehen können und auf der anderen Seite Leute, die nichts mit Pferden zu tun haben, besser verstehen können, was das Pferd uns bietet.
Also wir dürfen jetzt kein Enthüllungsbuch über den Reitsport erwarten.
Absolut nicht. Das ist auch gar nicht unbedingt nötig.
Ja.
Mir liegt es mehr daran, das Positive des Pferdes auf der Welt in unserem Zusammenhang und so weiter oder in unseren Verhältnissen zu spiegeln.
Jetzt hast du mir auch noch beiläufig erzählt, das konnte ich auch nicht wirklich finden und war umso begeisterter, als du mir das erzählt hast, als Spanien-Fan, dass du 2017 Nationaltrainer des spanischen Dressurteams warst. Wie läuft das denn? Also ruft dich dann irgendeiner an und wird man da empfohlen oder bringt man sich selbst ins Gespräch?
Naja, wie für jeden Job kann man sich selber bewerben, aber das ist immer die Frage, ob das erfolgreich ist. Also ich hatte damals schon sehr erfolgreiche Schüler auf Europameisterschaften und Olympischen Spielen und so weiter. Und dadurch sind die spanische Föderation auf mich aufmerksam geworden und sprachen mich an. Und das war eine wahnsinnig aufregende und besondere Zeit. Denn ich habe wirklich vom Ponyreiter, sprich sagen wir 13 bis 16 Jahre alten Kind bis zum Erwachsenen alle betreut und bin mit denen auch zum Championat gefahren und habe viele Lehrgänge in Spanien in verschiedenen Orten abgehalten. Das war wirklich eine tolle Zeit.
Mhm. Wo siehst du den Pferdesport in, sagen wir mal, 20 Jahren in Deutschland?
Ach, wir haben eine wahnsinnig traditionsreiche Vergangenheit in Deutschland. Dementsprechend bin ich da sehr guter Hoffnung. Ich wünsche mir natürlich, dass mehr und mehr Leute sich wieder dafür begeistern können. Und gerade in den Städten empfinde ich es oft so, dass Menschen sich mehr und mehr des Pferdes oder überhaupt der Tiere entfernen. Und ich glaube, das tut uns allen nicht gut, gesellschaftlich, aber auch individuell nicht. Und ich hoffe, dass wir da immer so ein bisschen dran nagen können und das Pferd wieder zurückholen können in den Alltag.
Ja, viele Kinder haben noch nie ein Pferd gestreichelt, ja.
Das finde ich eine schreckliche Vorstellung.
Hm. Was wünschst du dir ganz persönlich, ganz privat für die Zukunft? Uns alle beschäftigt natürlich so ein bisschen die Weltpolitik, aber es gibt ja noch andere Herausforderungen, Probleme oder vielleicht auch was Schönes. Was würdest du dir, anderen, uns allen wünschen?
Ehrlicherweise wünsche ich mir einen gesunden Planeten und, wie sich das wahrscheinlich jeder von uns wünscht, sozusagen Frieden, aber auch Anerkennen von Konflikten und gutes Verhandeln auf diesem Gebiet und ganz realistischer Umgang mit Dingen. Und für den Reitsport natürlich ein gesundes Wachsen. Und wir sind auf dem Thema der Globalisierung wahnsinnig weit in den letzten Jahrzehnten gekommen. Und das macht wahnsinnig Spaß, die anderen Teile der Welt immer mehr und mehr zu den Championaten und aber auch im Training zu begleiten.
Du bist ja auch viel unterwegs, oder?
Ich bin wahnsinnig viel unterwegs.
Wohin geht's denn demnächst?
Also jetzt geht's erstmal wieder ins Ländle, nach Baden-Württemberg und dann geht es wieder weiter nach Zürich und zurzeit bin ich oft in Wien, in Niederösterreich, beim Dressurverband und also solche Geschichten mache ich.
Ja, da wünschen wir dir auf deiner Reise oder auf deinen Reisen viel Erfolg, viel Freude. Vielen Dank für deinen Besuch. Lieber Hubertus, alles Danke Gute sehr. Weiterhin für dich und bis bald.
Hat wahnsinnig Spaß gemacht. War mein erster Podcast.
Na, nicht der letzte.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.